Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Heute geht's um die jungen Lauschis, die 20-somethings, die uns immer so brav auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna schreiben.
Ja, denn ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und ja, ich spreche es immer falsch aus. Ihr müsst mich nicht ausbessern, das ist mein Sprachfehler. Das ist nämlich auch so eine Sache. Das finde ich total lustig. So viele Leute regt das auf, wenn man Sprachfehler hat.
Du sagst es absichtlich, glaube ich.
Nein, ich kann es wirklich nicht anders aussprechen. Ich habe da das Problem mit der Zunge. Ich habe das schon ewig gehabt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich so witzig finde, weil ich mir denke, so diese pedantische Art von manchen Leuten, anderen Leuten die Fehler aufzuzeigen, ist zum Beispiel etwas, was ich nicht verstehe.
Na.
Das ist einfach mir ein Rätsel.
Ich finde, das ist ein gewisses Maß an Resilienz, die man sich im Alter erarbeitet und die im Zeitverlauf ein bisschen zunimmt. Ja. Und weil wir uns eben auch über dieses Thema im Vorfeld unterhalten haben, haben wir gesagt, was gibt es eigentlich nur so für Punkte, die wir in unseren jungen Jahren, also Dinge, die man vielleicht tun hätten sollen oder auch, wir haben mal über Dinge geredet, die man vermeiden hätten sollen. Jetzt vielleicht nochmal eine eigene Folge geben. Es gibt ja einiges, irgendwie, wir haben schon gut gelebt, glaube ich, oder Leonie?
Ja, das ist mir jetzt beim Geburtstag bewusst geworden.
Spoiler einmal, wie alt bist du jetzt geworden?
Jetzt bin ich 34.
Geil, geiles schön. Alter.
Schönes Alter, richtig schön. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt rückblicke auf die 20er, es war eine so aufregende Zeit, aber durch diese geprägte Unsicherheit, die da war, habe ich zumindest für mich das Gefühl gehabt, ich habe zwar gelebt, aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich sag mal, dieses Laissez-faire. Mm. Und das finde ich fast noch schöner. Also ich muss sagen, die 30er gefallen mir bis jetzt noch viel besser als die 20er. Aber ich glaube, wenn man die 20er bewusst gestaltet und mit den Tipps vielleicht, die wir heute euch mitgeben können, manchmal darauf achtet, dann kann man auch das, was man in den 30ern sonst erlebt, vielleicht schon in den 20ern erleben.
Ich finde das sehr schön, weil ich habe auch so den Eindruck, ich habe sehr viel gelebt in den 20ern. Ich habe wirklich auch nichts ausgelassen, nichts anbrennen lassen.
Dann kommen wir gleich zum ersten Punkt.
Richtig reingefühlt in jedes Gefühl, in jede Emotion.
Ja, darum wird es heute ganz oft gehen. Aber jetzt kommen wir mal zu Punkt 1. Hast du das Gefühl, dass du viel gedatet hast?
Ja, irgendwie schon. Aber es hätte mehr sein können im Nachhinein betrachtet.
Eben. Und das ist nämlich sozusagen der Punkt 1. Wenn es ums Daten geht, Vielfalt ist richtig wichtig und gut.
Ja.
Und man sollte sich nicht so sehr fokussieren, die perfekte Langzeitbeziehung zu finden, auch wenn es oft suggeriert wird von außen.
Ich finde, was ich im Nachhinein betrachte, nämlich auch durch dieses Daten total gelernt habe, ist, mit Menschen zu reden, die ich nicht kenne. Und auch wenn ich dann zum Beispiel beim Date gemerkt habe, okay, das funkt irgendwie nicht, der schaut im echten Leben ganz anders aus wie auf den Fotos, da wird nicht mehr draus, aber er ist zum Beispiel, was weiß ich, ich bin halt immer so ein bisschen der Networker gewesen, er ist in einer Agentur, okay, spannend, das könnte vielleicht beruflich auch für mich interessant sein. Wie kann ich denn mit so wem reden? Wie komme ich aus dieser Pseudo-Dating-Situation raus? Wie kann ich mich da vielleicht auch positionieren, dass der eventuell beruflich auch irgendwann einmal an mich denkt und auch vielleicht kein schlechtes Gefühl hat, wenn er an das Treffen mit mir zurückdenkt? Und das hat mir wirklich einige Jobs verschafft.
Das ist sehr smart.
Also meine Werbegesangsgeschichten habe ich eigentlich nur über Dating bekommen.
Geil.
Haben wir nur reingenetworkt. Also das ist echt was, das lernt man, finde ich. Also vielleicht nicht immer nur jedes Date, auch wenn es vielleicht nicht so mega prickelnd war, so negativ abzuspeichern, aber zu sehen, was habe ich jetzt für mich daraus gelernt?
Ja, ich finde generell, also ich muss schon sagen, bei mir war es so, dass ich zum Beispiel oft gedatet habe, weil ich einen Freund wollte.
Mhm.
Also bei mir war dieser Fokus in den Anfang 20ern noch voll stark da. Ich will einen Freund, nur in einer Beziehung kann ich meine sexuellen Sachen ausleben etc., weil ich das irgendwie, glaube ich, unsere Generation dann noch so stark geprägt worden ist von Film, Fernsehen, Magazinen. Das hat es immer irgendwie geheißen, so, ja, du brauchst als Frau einen Freund, weil sonst bist du gleich so als Schlampe abgestempelt.
Ja, damit das Sexualleben rechtfertigt irgendwie.
Genau.
So, du darfst Sex haben und du darfst wild sein, aber bitte mit einem Mann.
Genau. Und das war leider noch eine Prägung, die ich sehr lange mitgeschleppt habe und deswegen mich auch oft bei diesem ganzen Dating-Ding nicht dem gewidmet habe, so, hey, was ist jetzt mit diesem, wie du sagst, was kann mir der Mensch vielleicht sonst, vielleicht, okay, das ist jetzt nicht ein cooles Date unbedingt, aber hey, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo kann man Verbindungen und Synergien finden. Und das finde ich irgendwie schade. Ja. Dass ich, deswegen, das wäre zum Beispiel auch, war deswegen auch mein Punkt 1.
Ja.
Also datet. Vor allem, umso mehr Menschen man datet, umso eher weiß man auch, was man nicht will.
Das stimmt, das ist auch gut.
Und das ist
oder was
wichtig.
Man eben wirklich will. Also ja. Das ist beides, ich finde beides Wissen ist echt wichtig.
Es ist super wichtig. Dann Punkt 2. Es gibt keinen festgelegten Weg zum beruflichen Erfolg.
Ja, voll. Sehe ich auch so. Ich finde, man hat immer so früher, wenn man die Elterngeneration vielleicht nur anschaut, so das Gefühl, okay, die haben eine Ausbildung gemacht oder ein Studium absolviert und dann ist der Berufsweg irgendwie vorgegeben. Das ist halt bei uns wirklich gar nicht mehr so.
Mhm.
Und wir haben jetzt auch gesagt, wir machen diese Folge bewusst nicht nur zum Thema Dating und Liebe und Sex, sondern auch so ein bisschen
wie unser Buch.
Genau, die Lifestyle-Themen, die uns einfach dann alle betreffen, weil es halt einfach ein riesen Meilenstein ist eigentlich in der Zeit. Ja, unser Buch, weil die Leonie gerade gesagt hat, ist übrigens immer noch erhältlich natürlich. Couchgeflüster, ein ehrliches Buch übers Erwachsenwerden. Es ist ein tolles Geschenk für alle, die
für alle
coming of age sind. Also für uns.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass man in den 20ern oft denkt, ich studiere jetzt das oder ich mache diese Ausbildung oder ich gehe in den Job und dann bleibe ich da für immer. Und das ist zum Beispiel ein Fehlgedanke, den man hat.
Weil die Welt ändert sich einfach so rasant.
Ja, weil zum Beispiel ich habe Modedesign studiert und jetzt mache ich eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Also die Wege verändern sich und dürfen sich verändern.
Ja, voll.
Da nicht so, so dogmatisch sein.
Das würde ich vielleicht auch ein bisschen so... Also ähnlich wie den Punkt 1 fast 10, weil es wirklich ein Prozess ist.
Ja, ja. Oh, das ist mein Lieblingspunkt. Punkt 3.
Schwelgst du in Erinnerungen, wenn du diese Liste anschaust, gell?
Hey, ganz ehrlich, wie ich die geschrieben habe, habe ich mir echt gedacht so, oh Gott, das waren so schöne Zeiten.
Schon,
aber ich habe mich so
aber in der
gestresst.
Sekunde hat man sie wahrscheinlich nicht immer gedacht, als geilste Zeit meines Lebens war mehr so total von Unsicherheiten geprägt. Und
schon, es ist schon spannend. Weil das, was ich zum Beispiel da aufschreibe, das kann ich jetzt sagen. Damals hätte ich das auch gesagt, aber ich hätte das nicht im Körper gehabt. Weißt du, so, ich war es nicht
personifiziert.
Danke.
Ja, voll. Ja, geht mal so.
Also, in seinen 20ern trifft man keine Entscheidungen für das Leben, sondern nur Entscheidungen, die das Leben beeinflussen können.
Mhm.
Es ist wichtig, sich selbst zu erlauben, Fehler zu machen. Und sich einfach weiter darauf
das entwickeln. Ist zum Beispiel was, das hätte ich wirklich mehr machen sollen. Ich habe mir so wenig Schnitze erlaubt. Und das ist wirklich was mich fertig gemacht hat. Also dieser Perfektionswahn irgendwo.
Mhm.
Wo möchte man denn perfektionistisch sein und für wen? Und warum? Also das finde ich echt eine Frage, die kann man sich immer wieder mal stellen. Wie wichtig ist das perfekte Zeugnis in der Uni, eben weil ihr kleine Schwester habt, die Rechtswissenschaft studiert und sehr bedacht auf ihre Noten ist. Wie wichtig ist dieses Uni-Zeugnis in 15
Null.
Jahren? Frage ich mir immer wieder. Also ich finde es natürlich toll, wenn man diese Ansprüche hat und wenn man diese Noten erreicht und erreichen möchte, aber
was geht dafür verloren?
Ja.
Weil das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch sage, diese Entscheidungen, man hat immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber bei mir war es so, ich habe geglaubt, das muss jetzt so sein. Und ich bin so erwachsen. Wie ich gedacht habe, wie erwachsen ich mit 20 bin.
Mhm.
Ja, los muss lieber sein.
Oder mit 22 dann. Da ist jedes Jahr so, wow, krass, ich habe so die Orga-Entwicklung hingelegt.
Aber wart's mal ab bis 34.
Es ist echt interessant, weil man hat in dieser Phase, hat man doch wirklich jeden Tag irgendwie so das Gefühl oder monatlich das Gefühl, man ist ein neuer Mensch, wenn man wacht wieder als neuer Mensch auf und so, okay, das, was ich vor 2 Monaten gemacht oder angezogen habe oder wenn ich da gedatet habe, würde ich nimmer machen.
Aber man ist so hart mit sich und diese Entscheidung, man glaubt in dem Moment, dass diese Entscheidungen so wichtig sind. Und diese Entscheidungen sind nicht wirklich wichtig, weil ich weiß, ich bin zum Beispiel nach Berlin gegangen und alle waren so, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Und dann war ich in Amsterdam gewesen, die gleichen Leute haben das Gleiche gesagt, du warst in Amsterdam. Aber das waren einfach Entscheidungen für den Moment.
Ja.
Die haben in Wahrheit, zum Beispiel viele haben dann gemeint, so, ja, aber wenn du jetzt ins Ausland gehst, dann kannst du dir sozusagen nichts aufbauen in Österreich oder nichts aufbauen in Wien. Ja, aber
Look at her now.
Ja, aber ich habe durch die Reisen oder halt durch diese dort Leben andere Perspektiven bekommen.
Ja.
Und zum Beispiel die Entscheidung nach Amsterdam zu gehen, okay, der Job war bei der Vogue war schwierig, also es war richtig anstrengend, aber er hat mir sehr viel beigebracht und ohne diesen Job hätte ich es nie gewagt, mich selbstständig zu machen mit damals Bloggen, weil ich habe dort das erste Mal gesehen, dass diese Frauen damit Geld verdienen.
Mhm.
weil wir mit denen damals zusammengearbeitet haben. Mhm. Und hätte ich das nicht, hätte ich mich damals nicht entschieden, nach Amsterdam zu, oder eigentlich hätte ich mich nicht entschieden, nach Berlin zu gehen, wodurch sich dann Amsterdam entwickelt hat, wäre ich niemals in die Position gekommen und wäre vielleicht nicht so glücklich, wie ich es jetzt bin, wenn ich nicht einfach auch damals, Gott sei Dank, das Glück hatte, mir zu denken, es ist eine Entscheidung für jetzt.
Krass, okay, wenn ich das jetzt so durchspiele, wenn ich niemals in dieser Agentur diesen total beschissenen Job gemacht hätte, hätte ich niemals die Arbeitskollegin kennengelernt, die mir Tinder empfohlen hat und hätte niemals zum Tindern angefangen und hätte niemals einen Andi kennengelernt.
Ja, aber das ist zum Beispiel, wir kommen zu einem Punkt, der später, warum es da manchmal ganz wichtig ist, Ja zu sagen, aber diese Sachen zum Beispiel, die Entscheidung, du kannst es ja im Nachgang auch nicht wissen, wie es anders gegangen wäre, aber ich glaube, es ist ganz oft wichtig zu sagen, okay, was fühlt sich jetzt für den Moment auch richtig an? Mhm. Weil zum Beispiel die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ich war damals 25. Um 25 habe ich mich selbstständig gemacht. Mit der Aussage, viele haben gesagt, boah, wie kannst du dich selbstständig machen, was ist? Und ich habe gesagt, so ja, aber wenn ich in einem Jahr scheitere, habe ich nichts verloren. Ich habe niemanden zum Mitfinanzieren, außer Mr. Waldi. Aber ich habe keine Kinder, ich habe keinen Freund. Es ist in Ordnung. Und ich glaube, da einfach wirklich nicht zu hart zu sein und immer zu viel in die Zukunft zu denken, sondern sagen, okay, das ist jetzt ein Lebensweg und ich kann wieder woanders weiterhin gehen.
Ja, und ich glaube, also man versucht ja immer irgendwo, man legt den Grundstück, glaube ich, schon, also in den 20ern für ganz, ganz viele Dinge. Mhm. Aber es ist voll wichtig, dem Gefühl zu folgen, aus dem Grund, weil man sonst irgendwann mit einem falschen Leben dasteht.
Ja.
Also dieses Gefühl habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich nach Oberösterreich fahre. Und da möchte ich überhaupt keinen schaden, der irgendwie nur in Oberösterreich lebt oder so, oder der zu Hause geblieben ist und irgendwie da quasi klassisch Kinder und Haus und Garten und so hat. Aber für mich wäre das zu dem Zeitpunkt echt keine Option gewesen, dass ich zu Hause bleibe und das in dem Alter schon mache, so wie, keine Ahnung, Schulkolleginnen von mir, die mit Mitte 20 schon Häuser gebaut haben.
Hm. Wie viele von denen sind noch verheiratet?
Ich glaube, viele.
Glücklich?
Ich glaube schon viele, das kann ich nicht sagen, weil ich eigentlich mit keinem mehr so richtig Kontakt habe. Ich sehe es aber nur über Facebook, wenn ich einmal in 100 Jahren Facebook aufmache, so wer gerade wieder irgendein Kind gekriegt hat und wieder ein Haus gebaut hat. Also ich finde, ich habe halt immer gewusst, ich will meinen Passionen folgen in den 20ern und das habe ich voll gemacht. Hm. Ich will in die Medienbranche, ich will ganz viel beruflich ausprobieren und ich will ganz viele Kontakte sammeln. Das waren eigentlich so meine wichtigsten Themen in den 20s. Ich habe echt keinen Job auslassen. Hm. Weil auch wenn es nur so crazy war, ich habe wirklich versucht, da überall Kontakte aufzubauen, ob es zu Plattenfirmen in der Musikindustrie war oder ob es irgendwie zu Medienunternehmen war. Und das war für mich echt ein Riesenthema. Und immer, wenn ich jetzt heimfahre, denke ich mir, ich bin echt froh, dass ich da meiner Intuition so hart gefolgt bin, weil ich habe jetzt einen Job, wo ich sage, ich habe mich jetzt nach der Karenz einfach auch wieder so richtig gefreut, auch wieder ins Berufsleben einzusteigen. Und ich kenne aber so viele, die sagen, oh Gott, nach dem Kind, ich wollte nie wieder arbeiten, weil mein Job hat mich eh so angezipft und ich wollte nie sagen, ich hasse meinen Beruf und mich nervt mein Beruf und ich lebe nur für diese paar Wochen Urlaub im Jahr. Das war, ich immer gewusst, ich will einen Job, der mich echt erfüllt und der mir Spaß macht. Und das war halt mein Anspruch und da bin ich schon ein bisschen stolz auch so auf diese 16-jährige Sina, die gesagt hat, so, ich mache irgendwas mit Medien.
Ja, ich finde, das ist eben auch wichtig, diesem Gefühl, wie du sagst, einfach zu folgen und zu schauen. Und wir kommen auch gleich zu Punkt 4, weil du es vorhin angesprochen hast. Jeder Nebenjob hat seinen Wert und kann dir hilfreiche Fähigkeiten und Erfahrungen vermitteln.
Mm, true.
Was war der beschissenste Nebenjob, den du je gemacht hast und was hat er dir gebracht?
Also ich habe wirklich alles gemacht, von Teller abwaschen auf einer Mess, in Oberst auf der Wölser Mess, Herbstmess, oder irgendwelche so von den Bauern, nämlich wirklich literally so von den Bauern, Bier servieren en masse und Bierflaschen wegräumen und Kaffee bringen und wieder wegräumen und alles mit der Hand abwaschen. Wir hatten damals keinen Geschirrspüler. Mhm. Das war hart, 12 Stunden das Ganze, in Feinstrumpfhosen und hohen Schuhen. Mhm. Dann habe ich einmal einer Freundin beim Flyern geholfen während der Uni, da habe ich aber schnell gemerkt, das interessiert mich nicht. Mhm. Das war wirklich, da war ich eine Stunde dabei. Ich so ganz, ganz loyal. ich flyert mit dir und wir machen das. Und es war, nein, ich bin so, sorry, ich gehe, mir ist kalt. Mhm. Das war ziemlich beschissen und in der Agentur, das war auch extrem hart, weil es einfach so scheiße bezahlt war und ich da ein halbes Jahr echt gehackelt habe bis zum Umfallen. Mhm. Aber diesen Job, den würde ich so allgemein, die Tätigkeit war kacke, aber der Outcome war gut. Also diese Kontakte waren super, mhm. die Partys waren super, die mhm. Free Drinks waren super, die Gästelistenplätze waren super. Mhm. Aber ja, stundenlang irgendwie Hunde ausführen, war halt dann auch nicht super. Also das war halt auch nicht in meiner Praktikumsbeschreibung vorhanden. Naja. Hat mir aber insofern auch so viel gebracht, dass ich dann einen Blogartikel geschrieben habe zu dem Thema unbezahlte Praktika, mhm. der extrem steil gegangen ist, mhm. auch in Deutschland. Und deswegen hat auch wieder sein Gutes gehabt.
Ja, bei mir war es der Punschverkauf am Naschmarkt. Da habe ich Resilienz gelernt bei russischen Konsumenten des Punsches. ich kann auch sehr gut verhandeln seitdem. Weil
no, I tell you, this Glühwein is 6 Euros. No, this is a mistake, it's not 5 Euros.
Damals hat das 3 Euro gekostet.
Geil, gute Zeit.
Das war mein allererster Job. Weißt du, warum ich den angefangen habe überhaupt? Meine Mutter hat mir damals gesagt, so, weil da kannst du noch eine SIM-Karte. Ich hatte ja nur eine SIM-Karten-Handy und alle haben jetzt schon Vertragshandys gehabt und ich wollte auch ein Vertragshandy. Und meine Mutter hat gesagt, so, passt, du kannst deinen Vertrag holen, aber du musst auch selber zahlen. Ich zahle genauso viel, wie du für die SIM-Karte bekommst, den Rest musst du selber zahlen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, passt. Mache ich. Papa soll meinen Job organisieren. Papa hat einen Freund angerufen, wenn er gehört das Teegeschäft und ein paar Lokale im Naschmarkt, und gesagt, so, was kann sie dort machen? Dann bin ich wirklich für 4 Stunden am Samstag, ich habe 10 Euro die Stunde verdient.
Nee, nicht schlecht.
Super gut bezahlt gewesen. Bin ich am Naschmarkt gegangen, habe am Anfang Tee verkauft, dann Punsch, eben in der Punsch-Saison. Und ich kann mich noch erinnern, mein allererstes hart verdientes Geld habe ich für ein Rolling Stones T-Shirt ausgegeben, was ich bis heute besitze.
Cool.
Es hat genau 40 Euro gekostet. Ich habe genau hingetragen, ins Geschäft hingetragen, habe ich mein Geld, das habe ich bekommen. Und ich weiß noch, dass ich war so unfassbar stolz auch darauf. Aber dieser Job hat mir auch gezeigt, okay, wenn ich Sachen kaufen will oder besitzen will, wie viel Arbeitszeit. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich sehr stark überlegt habe, was kaufe ich mir.
Ja.
Weil Geld eben Zeit ist.
Ja, das stimmt.
Und
ja, das stimmt.
Das war eine krasse Erfahrung und ein krasses Mindset, was ich dadurch mitbekommen habe.
Ich finde es aber echt gut, muss ich sagen. Ich merke das nämlich teilweise bei Freundinnen oder halt Bekannten, die ältere Kinder haben, wie schwierig es ja eben teilweise ist, überhaupt Teilzeitjobs zu finden als Jugendlicher oder eben also Ferialpraktiker überhaupt nur zu finden. Ich meine, auf der anderen Seite so dann die Firmen sie finden können, aber es ist immer irgendwie schwierig. Und dass ich glaube, für junge Menschen ist dieser Prozess des eigenen Geldes, lernen auch umzugehen damit, Haus zu halten, budgetieren, das ist echt ein wichtiges Learning in den jungen Jahren. Und das de facto kann man ja immer damit anfangen.
Ja, dazu kommen wir dann auch noch.
Ah.
Aber ein weiterer.
Finance, natürlich steht das auf der Leonierer-Liste. Das ist ja wohl klar.
Du kennst mich. Wir sind eigentlich beide so kleine Finance-Babes. Ich finde es voll lustig, dass wir einen Sex-Podcast haben.
Next up Finance-Podcast.
Ja. Aber
ich bin nicht so wagemutig im Investieren, wie alle glauben.
Ich auch nicht. Also, du kennst mich. Ich setze immer nur auf die sichere Basis.
Ja.
Ja.
Man oder gar nichts.
Außer bei Männern. Da setze ich eher auf das unsichere Pferd. Im Übrigen noch ein Job, der mir eingefallen ist, nämlich das Empire und der Praterdom. Da habe ich Zigaretten verkauft. Kannst du dich an die Klick-Chick erinnern?
Na.
Die Klick-Zigaretten.
Hast du so einen Bauchladen gehabt?
Genau. Es war noch besser. Wir sind zu zweit gewesen. Einer hat immer den Bauchladen. Ich habe mich immer vom Bauchladen ein bisschen gedrückt, weil...
Das ist extrem peinlich gewesen.
Ja, aber ich hatte das Tablet, wo ich dann etwas ausfüllen musste mit denen. Und ich hatte so hohe Hacken an und ich schwöre dir, ich habe Dinge gesehen in diesem Job. Das möchte ich eigentlich weiß ich gar nicht, ob das rechtlich geht. Da waren 13-Jährige, die haben sich die Schädel fast eingeschlagen.
Echt?
Frauen. Die haben sich gegenseitig in den Haaren gezogen, die Stiegen runtergeworfen. Es war komplett Sodom und Gomorra im Empire.
Ich war in beiden nur ein einziges Mal und es hat mir gereicht.
Aber, weil du vorhin Manolo Blahniks gesagt hast, ich habe mir diesen Job nur gemacht, weil der so gut bezahlt war, dass ich mir, kannst du dich erinnern, die Jeffrey Campbell Schuhe?
Ja, klar.
Die konnte ich mir mit der Arbeit lassen.
Geil.
Ja, und das hat sich dann ausgezahlt.
Hast du ja noch?
Natürlich habe ich die auch noch.
Mei.
Ja. Aber Herrst, es war diese Jobs, ich sage auch Leuten immer, seid euch nicht so schad drum. Das habe ich manchmal das Gefühl, ich meine, das klingt jetzt blöd aus der Position von jemandem, der 34 ist und ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gerne gehört mit 17, 18, Anfang 20. Aber man soll sich nicht zu schad für solche Sachen sein.
Man muss es wirklich machen, um zu verstehen, dass auch irgendwer diese Jobs machen muss. Also es gibt schon unliebsame Berufe. Und ich finde, also mir hat es zum Beispiel gelernt, dass ich echt Respekt vor jeder Art von Beruf habe. Also egal welche Art von Beruf. Ja. Und ich sehe es auch nicht ein, dass sie ein Großteil der Bevölkerung für ganz viele Dinge echt zu schade ist. Es ist einfach, also mit dieser Einstellung, dass man viele Jobs herabwürdigt in sämtlichen Branchen, katapultieren wir uns als Land auch echt in eine sehr schwierige Position.
Ja.
Stichwort Kinderbetreuung.
Ja, ich finde es nämlich wirklich schade. Zum Beispiel, wenn ich damals gewusst hätte, damals war es ein total heiß begehrter Job, auch Regal einräumen bei gewissen Supermarktketten, das war nicht schlecht bezahlt. Und hätte ich das früher gewusst, hätte ich das definitiv gemacht, weil, ganz ehrlich, du hast fixe Arbeitszeiten. Das
Training.
Vor allem, die haben ja urviel Rabatt bekommen auch auf das Essenssachen und so. Ja. Und ich weiß nicht, trotzdem, jeder Job bringt dir Kontakte. Und jeder Kontakt ist immer ein Step forward. Ich weiß, wir hängen bei dem Punkt jetzt lange, aber zum Beispiel, hey, wäre ich damals, ich bin nach Berlin gegangen, habe dort einen Blogger-Job bekommen und habe durch diesen Job die von der Vogue Netherlands kennengelernt, die dann, wie sie gesagt haben, hey, wir brauchen noch einen Intern, auf mich zurückgekommen sind und mir geschrieben haben.
Es ist immer das, wie du auch den Leuten in Erinnerung bleibst. Das Gefühl habe ich gerade in der Arbeitswelt extrem oft.
Also man darf sich nicht so scheiße sein, weil du weißt nie, wenn du zum Beispiel Punsch verkaufst, wer denn da steht und sich denkt, hey, die ist eine gute Verkäuferin.
Be charming, alles, was ich sage, be charming. Also ich glaube, Charme ist überhaupt etwas, was in unserer Zeit aktuell so komplett unterschätzt wird.
Absolut. Aber jetzt ein anderer Punkt. Und zwar, lass dich niemals von kosmetischen Nebensächlichkeiten abhalten, dein Leben zu leben.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe jetzt ein interessantes Interview mit der Sophia Fritz. Das ist eine junge Autorin, die hat ein Buch Toxische Weiblichkeit geschrieben. Also ein sehr cooler Essay, ich habe nur so angelesen jetzt gerade. Und die hat eine Szene beschrieben und die, ich schwör's, wenn man das liest, jede junge Frau fühlt diese Szene.
Okay.
So, sie als junge Frau, also als Kind eigentlich so mit 8, 9, 10 oder so, beobachtet sie quasi die Buben beim Spielen, die so, was die so kleine Muskelpakete sind, so kleine Burschen irgendwie schon sind und so wild laufen und so komplett frei sie mit der Badehose irgendwo reinschmeißen und so die Haare fliegen im Wind und es ist scheißegal und Hauptsache Gas geben. So richtig Leben und Lochen und Arme, die durch die Luft fliegen. Und sie hat gesagt, in dem Alter, in dem jungen Kindesalter, hat sie schon gedacht, irgendwie kann ich das nicht. Und es gibt sicher ganz viele Frauen, die da einen anderen Zugang dazu haben, aber ich habe das Gefühl auch immer gehabt. So diese Bremsen mit, so ausgelassen kann ich nicht sein. Und das ist lustig, weil ich nie so erzogen bin eigentlich. Aber es ist immer so dieses, in dem jungen Alter, also so präpubertär, irgendwie kriegst du schon mit, wenn dann die Leute sagen, mal schau, wenn die läuft, dann wackeln quasi die Brüste schon oder irgendwie so, oder die hat irgendwie so Oberschenkel und es bewegt sie und irgendwie du schnappst diese Dinge als junge Frau immer so auf und lässt die irgendwie nicht in dem Ausmaß gehen oder kannst die nicht in dem Ausmaß in deinem Körper bewegen, weil du dir denkst, ich will ja nicht, dass mich wer so anschaut oder wer über mich sowas denkt oder gerade als junge Frau dann, ich will ja nicht, dass ich im Sport irgendwie, dass da wer sagt, hey, ich habe Zellulite, wenn ich laufe oder so. Und das war in meiner Jugend, war das schon extrem an der Schule, an der ich war. Also da war wirklich BMI ein Riesenthema. Der ist verglichen worden in den Pausen. Unglaublich.
Stört, oder?
Voll. Und aber auch gleichzeitig dieses 3 Push-Ups anziehen und Hüfthosen und also wir haben voll echt viele Mädels auch mit Essstörungen gehabt in der Schule.
Du, das Ding ist, heute habe ich wieder einen Beitrag dazu gesehen, von deiner Freundin Verena Bogner bei Galerie Arschgeweih, über dieses, was Millennials als dick präsentiert worden ist. Und ich habe mir die Fotos angesehen.
Bridget Jones.
Ja, ich wollte gerade sagen, Bridget Jones, ich habe Britney Spears, ja. Damals habe ich mir ja. gedacht, oh mein
2007
Gott, ist die
VMAs.
Fett.
Ja.
Ich habe wirklich das gesagt damals, oh mein Gott, die ist so fett geworden.
Wo sie dieses Comeback gehabt hat ja. mit den Extensions.
Und jetzt denke ich mir so, Alter, was für ein toxic Shit habe ich eigentlich damals vor mir gegeben.
Ja, man
also
ist einfach
so geprägt, dass
voll.
Die so dürr sein müssen. Ich habe ja damals.
Ja, Mary-Kate und Ashley Olsen waren halt irgendwie so. Ja.
Ich habe mich auf den Boden
Nicole
gelegt
Ritchie.
Und habe geschaut, ob meine Hüftknochen rauskommen mhm. und habe gemessen, wie weit sie rausstehen.
Also ich glaube, in der Zeit, in der wir junge Frauen waren, war das mit dem Dünnsein schon sehr extrem. Ich glaube, jetzt hat die Jugend, also die Mädels,
auch Schönheitskult,
voll
aber anders.
Anders. Also ich glaube, jetzt sind so die Lauschis, die jetzt in ihren 20-somethings sind, können uns da ja gerne aufklären, können uns gerne in der Q&A-Section vielleicht abstimmen oder vielleicht auch hinterlassen, was so eurer Meinung nach so die Beauty-Themen sind. Ich habe das Gefühl, es sind Augenbrauen, es sind Po's, es sind definitiv die Lippen. Mhm. Es ist aber mehr so, also ich habe das Gefühl, man kann schon auch Körperrundungen haben und es
ja,
wird jetzt auch nicht
Kim
so. Kardashian-Style, ja, genau.
Ja. Aber sogar da, aber da muss alles, es muss alles.
Es muss an den richtigen Stellen sein, natürlich.
Genau,
irgendwie so.
Weil so, ja. so geht es nicht. Aber was ich so krass finde, und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich trotzdem nach wie vor bei Freundinnen auch sehe, dass sich so Kleinigkeiten so aufhalten, nämlich zum Beispiel eine Freundin von mir, wunderschöne Frau, wirklich unfassbar hübsch, großartiger Charakter, liebevoll, loyal, alles. Und trägt keine schulterfreien Tops oder so, weil sie Probleme mit ihren Schultern hat. Mhm. Und ich meine nicht, dass sie jetzt unbedingt schulterfreie Tops tragen muss, aber allein, dass dich etwas im Aus, was in deinem Äußeren ist, dich so aufhält, einfach gewisse Sachen zu machen.
Ich trage nie schulterfrei oder ich trage nie ärmellos.
Ich weiß.
Ich hasse meine Arme. Ich habe sie immer gehasst. Wenn ich mir jetzt Fotos, ich meine, ich habe 10 Kilo immer noch mehr wie vor der Schwangerschaft. Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, in einer Phase, wo ich mich selber als absolut zu dick empfunden habe, habe ich 53 Kilo gehabt. Das, also 2018 oder so, da war ja echt mal eine sehr dünne Phase gehabt. Und ich habe mir nur gedacht, was? Mhm. Wenn ich mir das heute anschaue, denke ich mir, warum? Was ist mit dir los gewesen?
Ja, aber es hält uns auf, zum Beispiel,
total.
Wenn wir. Ja, ich habe mir jetzt die Haare gemacht, ich habe mir jetzt die Nägel gemacht, ich habe jetzt dieses und jenes, aber das Leben ist zu kurz. Das ja. Leben ist zu kurz. Zum Beispiel, mich hat letztens ein Bekannter von mir gefragt, hey, hast du Lust, mit mir rauszugehen? Und ich habe mir gedacht, so gut, ich bin ungeschminkt und im Pyjama. Ich habe gesagt, weißt du was, ja, passt. Ich bin ja. einfach rausgegangen.
Ich habe diesen Moment jetzt auch so, also während dem Baby ja jetzt gehabt, also so dieses, ich wäre nie früher ungeschminkt rausgegangen. Und ich habe auch so den Eindruck, ich fühle mich schon besser, wenn ich Make-up und so trage, aber man muss sie und man macht sie, glaube ich, auch in den 30ern von vielen Dingen ein bisschen frei und lässt es nicht mehr so die Stimmung bestimmen. Also
ja.
das ist so,
ja, ja, gut
es ist
gesagt.
So dieses okay, jetzt ist halt das halt mal so, aber trotzdem kann ich Spaß haben.
Eben, weil ich bin rausgegangen im Schlabberlook, ohne Make-up, mit den Haaren im Dutt und ich hatte einen wunderbaren Abend, ja. hätte ich in meinen 20ern nie so gemacht.
Kennst du auch die Mädels, hat man sich ja immer so, also ich glaube jeder und jede hat irgendwie so eine Freundin im Bekanntenkreis, die man dann fast schon ein bisschen als nervig empfindet, die dann, so wenn man dann auf dem Klo ist, beim Club oder so, irgendwie dann sagt, schau ich wirklich okay aus, ihr seid alle so schön und ich fühle mich so und so. Und man hat immer das Gefühl, man ist den ganzen Abend damit beschäftigt, ihr zu sagen, dass sie eh viel gut ausschaut. Und im Endeffekt geht die dann irgendwann heim, weil sie sagt, nein, ich fühle mich so schier, ich gehe jetzt heim. Also ich habe mal eine Freundin gehabt, die ist heimgegangen, weil ihre Haare für sie zu fettig waren. In dem Club, ich sag mal so, es war Arena Wien. Also
ja.
es hätte keiner gemerkt. Wirklich
so,
keiner.
Wirklich.
Und das ist, ich glaube, dass das so fast so Body Dysmorphia irgendwo ist. So dieses Gefühl, jeder schaut doch hin, das ist ja also eigentlich schon ein bisschen paranoid. Jedem fällt das auf, jeder redet nur über dieses Thema bei mir, über meine fettigen Haare oder keine Ahnung was. Und ganz ehrlich, die Leute ist einfach scheißegal. Die Leute sind so sehr mit sich selber beschäftigt. Ich glaube, es ist echt viel vergeudete Zeit, wenn man sich selber da immer so schlecht macht.
Vor allem ist das Leben zu kurz, wenn man die Dinge nicht macht, wegen solchen Dingen. Ja, und jetzt mein Lieblingspunkt.
Der zweite Lieblingspunkt.
Nein, aber das ist wirklich der Punkt, den
das
hätte
ist
ich
der
gerne.
Absolute
Lieblingspunkt. Nein, den hätte ich einfach wirklich gerne gewusst. Den hätte ich wirklich gerne
jetzt
gewusst.
Jetzt bin ich gespannt.
Chemie ist nicht Liebe.
Bam.
Ja.
Das hast du, glaube ich, zu Beginn unseres Podcasts noch ein bisschen verwechselt.
Hey, da war ich auch noch in meinen 20ern.
Stimmt.
Ja.
Da waren wir beide nur sehr jung. Das ja, das war also 5 Jahre her. Meine Lieblingssätze von dir, da ist definitiv folgender darunter. Ich bin eigentlich jede Woche 3 Mal in meinen Neuen verliebt.
Aber das bin ich bis heute.
Aber jetzt hast du es ein bisschen mehr so, okay, das ist jetzt wieder Fling, meine Hormone.
Ja, ich weiß nicht, das wird ja auch weniger. Also die Verliebten im Übrigen wird wirklich weniger mit dem Alter, wegen den Hormonen. Also das nimmt ab, dass man sich nicht mehr so schnell verliebt.
Also verliebt sich die ganz, ganz viel, weil irgendwann ist Essenze.
Ja, man kann es halt ein bisschen pushen mit gewissen Dingen. Aber Chemie ist nicht Liebe. Das wäre zum Beispiel etwas für mich gewesen. Ich habe ganz oft zum Beispiel auch Sex verwechselt mit Liebe. Mhm. Also dieses, man versteht sich auf dieser Basis urgut, aber heißt nicht, dass man mit den Menschen zusammen gut passt. Und ich habe mich aber dann in diese Vorstellung verliebt, weil wir halt uns oft getroffen haben, dann Sex hatten und halt einfach Spaß hatten. Und es war so, Spuß ist halt. Und ich habe mich dann immer rein fokussiert, ich muss mit dem in eine Beziehung gehen, anstatt einfach auch mal zu schauen, er ist ganz ehrlich, der eine, also wirklich, wenn ich den einen mir jetzt anschaue, denke ich mir so, was ist denn da in mich gefahren? Der war in so einer komischen halberen Band, dann war er DJ, der war, ist von jedem Job rausgeworfen worden, hat mir Geld geschuldet, hat seinen Freunden Geld geschuldet.
Und Leonie war so geilster Typ ever.
Und ich war so, oh mein Gott, ich hoffe, er mag mich. Nur weil der Sex geil war.
Weißt du was, für den Begriff der 20er so arg dominiert, ist einfach die Illusion. Ich glaube, man ist einfach, man liebt die Illusion in diesem Alter so sehr. Ja, mehr als alles andere.
Das auf jeden Fall, aber gleichzeitig muss ich schon noch sagen, zu dem Chemie und Sex und Liebesding, die Leute sollen trotzdem Sex haben. Also ich glaube auch, dass es zum Beispiel etwas ist, wenn mir jemand in den 20ern gesagt hätte, hab einfach so viel Sex, wie du möchtest und hab Spaß, find, was dir gefällt, aber mach's nicht immer aus diesem Aspekt heraus, Intimität, Nähe und Boyfriend zu bekommen.
Ja, ich finde es immer so spannend, weil ich glaube, also ich merke das jetzt bei einem kleinen Kind, also wenn man Mama ist, beobachtet man das einfach schon sehr viel. Du kannst einem Kind, einem Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen so viel sorgen, wie du möchtest. Sie werden trotzdem irgendwann einmal mit der flachen Hand auf die Herdplatte greifen, um es selber zu spüren, dass es keine gute Idee ist. Ja. Und ich glaube, dieses Alter, das mir scheißegal, ich probiere es trotzdem, schauen wir mal, was bei mir rauskommt, das hast du garantiert bis Mitte 20.
Ja, aber hast du nicht, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber hast du nicht das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel, wie wir jünger waren, also ich sage jetzt alles unter 27, war der Bodycount noch so super wichtig?
Ja, schon.
Und gefühlt ab 27, wenn ich danach jemand fragen würde, würdest du denken so, hä, warum fragst du mich sowas? Das ist
ja,
so weird.
Ja, ich finde, dass diese Bewertung aber dann in beide Richtungen irgendwie lockerer wird. Also ich habe so den Eindruck, es ist schon auch viel quasi von den Mädels irgendwie auch gewertet worden in Freundschaften untereinander. Ja. Also die waren zu sich selber sehr streng, aber sie waren auch zu anderen sehr streng.
Ja.
Und wenn du dann älter wirst, wirst du zu dir selber nicht mehr so streng und zu anderen dann auch nicht, weil es irgendwann einfach wurscht ist.
Ja, weil ich wurde letztens wieder nach meinem Bodycount gefragt und ich habe gesagt so.
Das ist irgendwie infantil, ja.
Ich weiß
jetzt so, im Nachhinein, also in meiner Phase, wo ich mit dem Andi zusammengekommen bin, wollte ich schon wissen. Ich habe einmal mit 18 einen Typen gedatet, der aus Bayern war. Weiß ich nicht, warum ich das jetzt erwähne, vielleicht weil die Bayern generell so ein bisschen mehr Sex haben, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber er hat ganz stolz verkündet, mit 18 hat er die 100 geschafft.
Ah ja, wirklich das, Zitat, ich kann mich erinnern, Satz, ja, ich kann mich an den Typen erinnern.
Und mir hat das aber damals irgendwie abgeturnt, das habe ich einfach irgendwie eklig gefunden, weil ich auch gewusst habe, dass der irgendwie so ein bisschen so eine Sau ist und ja, das mit dem Verhüten auch nicht so ernst nimmt, deswegen ist unsere Liebschaft nie weitergegangen wie ein Schmuser. Aber das habe ich damals nicht glas gefunden, aber eben weil der selber so eine Riesensache draus gemacht hat und deswegen das war irgendwie so,
eklig.
Erzähl mir sowas nicht. Ich glaube, heute ist eher so, hey, it's in the past. Wie schaut's? Wann war der letzte Test? Weißt du, okay, mit dir bist du safe, passt. Gut, dann ist das, also ich finde sowieso, der Bodycount wird
überbewertet.
Nein, für mich wird der Bodycount auf null gesetzt, wenn sämtliche Tests irgendwie negativ ausgefallen sind. Dann ist so, okay, erzählt nicht.
Ja, ich habe
letztens. Ja, es zählt ja wirklich nicht. Oder?
Ich finde wirklich, also ich persönlich zähle den Bodycount nicht, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ab wann zählt Sex? Weil wenn wir nur vom penetrativen Sex ausgehen, finde ich das irgendwie unfair gegenüber zum Beispiel Lesben. Haben die da keinen Sex?
Ich könnte gar nicht sagen, es gibt nicht so oft, aber es hat einige Male die Situation gegeben, wo der Typ dann auch irgendwie besoffen war und ich mir dachte, den zöhe ich jetzt einfach nicht, weil das.
Ja, aber das war ja auch.
Es ist echt nicht oft passiert, aber manchmal haben wir schon gedacht, na, den zöhe, der fließt nicht in die Rechnung rein.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist. Wir können dazu mal eine ganze Folge machen. Bodycount,
machen wir mehr Folge.
Ja, schreibt uns, ob euch das interessieren würde. Auf.
Couchgeflüster.vienna.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, wo ich gesagt habe, kommen wir noch dazu. Und zwar, Geld wird in den 20ern oft knapp sein. Und das ist normal. Aber es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und mit dem auszukommen, was man hat.
Ja, also ich werde das mit dem Geld zum Beispiel bei meinem Kind sehr streng handhaben. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin ein Fan von strenger finanzieller Erziehung. Same. Ich hatte sie selber nicht.
Nicht?
Nein.
Deswegen gibt es ein paar Täschchen mehr.
Ja, gut, aber das, schau, das ist ja auch was, heil ist das so, sehe ich zum Beispiel so eine, genau, Gönnung. Also das ist was, das kalkuliere ich, das kann ich mir das und das leisten, ich mache ja aktuell überhaupt keine Reisen und so.
Ja.
Und das ist halt schon was,
das ist früher, ein kleiner Urlaub.
Ich habe mir zum Beispiel was ich nie gekriegt habe, waren Designersachen, also als junge Frau. Ich habe meine allererste Designertasche habe ich zu meinem Magister gekriegt. Und das war 2019, also ist noch nicht so lange her. Und da ist es eigentlich dann, also davor war das in unserer Familie nie ein Thema. Meine Eltern sind extrem schon qualitativ bedacht, aber es ist bei uns nicht, ich glaube meinen Eltern ist es immer eher so fast ein bisschen peinlich, wenn andere Leute so daherkommen und die Kinder mit Gucci-Sneaker durch die Gegend laufen. Ich glaube, meine Eltern haben dann immer so einen Fremdschämen-Moment gehabt. Hm. Weil zum Beispiel, klassisches Beispiel, in unserer Generation waren Eastpak-Rucksäcke mega angesagt. Mhm. Ich habe keinen bekommen.
Oh,
nein.
Schockierend.
Ich habe mir den jedes Jahr zu Weihnachten gewünscht. Jedes Jahr. Irgendwann habe ich mir ein depperts Federpinal gekriegt. Aber ich habe nie einen Rucksack gekriegt, obwohl ich mir den echt gewünscht habe mit den Worten, nur weil jeder diesen Markenscheiß hat, brauchst du den nicht auch. Ich habe ihn nicht bekommen. Und irgendwie hat mir das schon auch beigebracht, dass nicht alles, was irgendwie gerade Trend ist oder was gerade jeder hat, dass ich das nicht auch brauche. Und ich glaube, aber trotzdem habe ich zum Beispiel viel einfach so bekommen, auch von meinen Eltern. Ich habe zum Beispiel, wie 13 war, bin ich im Sommer auf eine Privatschule in England gegangen. Also das war mega cool. Das war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Da war ich einen Monat von meinen Eltern weg. Meine Mama hat geweint beim Abschied und es war irrsinnig teuer. Meine Eltern haben sie in dem Jahr keinen Urlaub gegönnt, nur damit ich da hin kann.
Mhm.
Hat voll viel gemacht für mein Englischverständnis, war echt super. Aber ja, ich habe dafür nicht arbeiten müssen. Das ist natürlich echt auch was gewesen. Ich glaube, da habe ich habe ich 200 Euro habe ich gekriegt für 3 Wochen England und ich bin hervorragend ausgekommen damit. Mhm. Also budgetieren und haushalten habe ich schon müssen, aber ich habe viel doch auch geschenkt bekommen. Aber eben dieses, Was heißt es überhaupt, ihr Leben zu finanzieren? Was heißt es, eine Miete zu finanzieren? Das habe ich dann eigentlich erst echt zu Anfang 20 gelernt. Da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass ich das nicht während dem Studium parallel schupfen musste. Aber das ist echt ein wichtiger Punkt, das zu lernen. Und ich finde, das ist auch was vielleicht in der jüngeren Generation aktuell so ein bisschen unsexy geworden ist, sich für wenig Geld auch nicht zu schämen. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, die Leute jammern alle, dass sie wenig Geld haben und gleichzeitig wird halt das bisschen Geld, das man dann hat, dann auch immer gleich für irgendeine Louis Vuitton-Taschen ausgeben. Und ich meine, es ist jedem selbst überlassen, was er haben möchte, aber ich finde es halt schon spannend, wenn man dann sich mit in einem Alter sowas kauft, was ich mir in dem Alter niemals gekauft hätte. Mhm. Also so diese Priorisierung oder eben Markensneaker, ich habe nie Markensneaker gehabt, ich habe nie Adidas gehabt oder Converse, ich habe nie mehr Converse gehabt. Ich habe Fake Converse gehabt, ganz lange Zeit.
Geil.
Und das ist halt, finde ich, so. Also ich glaube, was man, wenn man jung ist, schon auch, man glaubt immer, ich brauche das, ich muss das haben, damit ich so und so ankomme und das macht mich so zugehörig zu der Gruppe. Oder bei uns, finde ich, waren es in unserer Generation was ganz viel dieses, ich muss mindestens 3 Kontinente im Jahr besucht haben, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, erfolgreich gelebt habe oder so.
Mhm.
Also es war viel dieses Travel und essen gehen und so, finde ich, in unseren 20s. Aber ich glaube, jetzt in die 20s ist es
bei
viel
mir nicht,
dieses.
Gar nicht.
Also, ich habe so den Eindruck, es ist sehr viel in dieses Körperliche gegangen. So, die Nägel müssen immer perfekt sein bei den 20-somethings aktuell. Ich sehe echt selten wen, wo ich mir denke, wow, die hat abgefuckte Nägel. Die sind meistens so richtig fresh vom Nagelstudio.
Ja, das. Ich weiß nicht, zum Beispiel bei mir in den 20ern war es echt, dass man. Da waren schon der Look wichtig. Aber ich glaube, der ist bis heute irgendwie wichtig. weil zum Beispiel auch diese ganzen Aesthetics, die es jetzt gibt, Clean Girl Aesthetic, whatever Aesthetic, ist ja ganz viel mit Konsum verbunden. Ja. Und ich glaube, dass man, wir hatten das Glück in einer Generation, glaube ich, noch zu sein, wo sich diese Sachen aus einem ganz anderen Beweggrund entwickeln haben. Emo zum Beispiel kam ja aus der Musikrichtung. Das war zwar, wie wir Teenager waren, aber diese ganzen, unter Anführungszeichen, Aesthetics kamen aus Musikbewegungen und ja. aus Untergrundbewegungen und waren jetzt nicht
nur der Look.
Nicht nur der Look.
Und sondern, jetzt ist es nur der Look. Den Eindruck habe ich auch, ja.
Und deswegen sind diese ganzen Trends so schnelllebig und deswegen ist es, glaube ich, so einfach, da sehr viel Geld auszugeben, wenn man von TikTok und Instagram beeinflusst ist. Ah, wenn ich diese durchsichtigen Gläser so und so habe, dann passt das zu meiner Ästhetik, aber in 3 Wochen sind wieder ganz andere Gläser innen und dann siehst du nur noch mal die.
Voll.
Und da konsumierst du sehr viel. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig zu schauen, die Priorität für sich zu finden, okay, für welchen Bereich gebe ich wie viel Geld aus ja. in meinem Leben. Und ich muss sagen, ich habe ja, seit ich 15 bin, arbeite ich und habe eigentlich auch immer mir alles finanziert. Und ich hatte zum Beispiel in meinen 20ern einfach auch nicht das Geld für große Reisen.
Na.
Also ich habe meine erste Fernreise, so richtig, wo ich sage, okay, das war meine Fernreise, die ich komplett finanziert habe. Ich meine, ich bin nach New York zwar gefahren mit 21, aber das war ja diese, unter Anführungszeichen, Bloggerreise, wo ich mir dann halt nur das Hotel für ein paar Tage mehr gezahlt habe und Airbnb damals gemacht habe, auch ungünstig, also dass ich ein bisschen länger bleiben kann. Aber die richtig erste war eigentlich erst mit 28.
Ja.
Und das finde ich auch nicht schlimm. Und ich habe das auch, ich habe das als schon als schlimm empfunden, weil ich immer das Gefühl hatte, boah, alle kriegen das von ihren Eltern gezahlt. Ich habe das nicht gezahlt bekommen. Aber ich habe dafür halt auch meine ganzen Sommer halt mit Praktika und Arbeiten.
Voll, und ich finde das auch so wichtig, weil zum Beispiel, also bei mir war es auch so, ich meinen ersten Ferrari mit 12 gehabt und ich habe halt diese Kohle, die ich da immer extra verdient habe, also mit Geld, ich habe mir nie das Leben in dem Ausmaß selber finanzieren müssen. Ich habe nicht mit 18 selber eine Wohnung zahlen müssen, ja, oder so. Und das war schon was, man hat es halt dann wirklich ausgeben können für Dinge, die man lustig findet irgendwie, aber man hat halt nie so diese Relation gehabt, okay, zuerst muss ich Miete und Fixkosten zahlen. Und dann, also so zum Beispiel wie Menschen, die in meinem Alter damals, die zum Beispiel dann aufgehört haben mit der Schule und wirklich zum Arbeiten angefangen haben, mit dem Lehrgeld haushalten müssen haben, die haben schon eine andere Lebensrealität gehabt dann und waren da echt schneller in der Wirklichkeit angekommen, sage ich mal.
Oder haben auch über den Verhältnissen gelebt. Also ich habe das zum Beispiel bei einer Freundin gemerkt, die war Kellnerin, die hat so viel sich leisten können, weil sie super gut verdient hat. Aber dann ist da teilweise der Job weggebrochen und auf einmal konnte sie die Rate für den Fernseher, fürs Handy, für das und das und das nicht mehr zahlen. Und dann hat es auf einmal sehr schnell in eine ganz andere Richtung gehen können.
Ich finde, man kann echt sagen, man kann Geld ein bisschen auch als Übung sehen. Ich finde, es ist auch nie zu spät, sie überhaupt über die eigenen Finanzen, jetzt haben wir wirklich einen Finanzpodcast, über die eigenen Finanzen irgendwie klar zu werden. Also auch wenn man sagt, man fängt erst mit Mitte 30, Ende 30 an, da mal klar Schiff zu machen, ist es auch noch nicht zu spät. Wir müssen eh alle so lange arbeiten. Also es ist trotzdem wichtig, den Umgang einfach auch zu üben und zu sagen, okay, ich arbeite.
Und was
mache ich damit? Ja, ja. Genau.
Zart, es ist zart. Geld ist zart. Und was will man wirklich seine Zart nur für Konsumgüter? Also ich meine, das ist jetzt.
Ich finde nämlich diese Aussage gerade von dir auch, weil ich weiß, dass du auch ein paar Goodies in deinem Kleiderschrank hast, die doch hochpreisiger sind und dass du aus der Fashion-Blog-Szene kommst. Und wer in der Leonie im Profil ganz nach unten scrollt, sieht auch die Fine-Designer-Wear-Geschichten, die dass du und auch einige andere aus Österreich diesen sie dann so radikaler abgewendet haben eigentlich von dem. Und zu sagen, okay, muss ich auf jedem Foto irgendwie eine Chloe-Bag oder so präsentieren.
Ja, weil das Ding ist, diese Handtasche ist nicht mein Wert.
Ja.
Und ich glaube, dass ich als meine Persönlichkeit einfach mehr im Vorschein treten möchte und nicht mehr. Damals hat man das, glaube ich, auch gemacht, um zu schauen, das habe ich. Und da wurde man geliked dafür, weil das Leute halt haben wollten. Also es ist ein bisschen so, wie die Vogue funktioniert. Du kannst die Hälfte der Sachen eh nicht leisten daraus oder die meisten halt können sich nicht einmal ein Drittel davon leisten. Aber man schaut sich's an und kauft dadurch das Magazin.
Ja, ich finde, es ist auch so interessant, weil es wird einem halt so suggeriert und vorgelebt, was man halt irgendwie braucht. Auch Social Media ist da halt natürlich schon ein extremer Treiber. Und ich finde, man sollte jetzt hier, also ich meine, du kennst mich, ich bin ein wahnsinniger Design-Freak. Ich liebe Design, ich lese, keine Ahnung, ich kaufe mir Bücher zum Thema Modedesign und ich bin einfach echt ein Fan. Und ich finde, es ist halt die Frage, ist es deine Leidenschaft? Ist es wirklich was, wo du sagst, taugt mir, habe ich gern?
es ist der Unterschied, weil zum Beispiel ich, du weißt, ich habe es auch studiert, ich liebe es, aber ich brauche die Sachen nicht mehr.
Ja, das ist eh das cool, ist wenn man Beispiel, sich davon frei macht. Da.
Das ist zum Beispiel mein Ansatz, weil zum Beispiel für mich ist zum Beispiel jedes Modehaus so spannend. Ich verfolge sehr gerne die Kollektionen, die Entwicklungen.
Ich schaue mal live und ich schaue.
Ja, so also geil. Ich mag das. Ich mag das. Ich liebe Mode als Kunstwerk. Ich liebe es zum Beispiel Hüseyin Çalhanyan, extremst guter Designer, unfassbar innovative Shows. Also auch so die Ideen, die der Mensch hat, hat mich sehr stark auch in meinen Kollektionen immer beeinflusst. Aber für mich ist das ein Unterschied. Was wir jetzt erleben, ist einfach nur mehr Konsum von, und diese Taschen sind auch nichts mehr wert. Diese Taschen sind nicht mehr das wert, was sie mal waren. Und das siehst du nämlich, wenn ich jetzt meine 80er, aus den 80ern meine Taschen vergleiche zu denen, was es heute gibt, dass die Wertigkeit ist anders. Es ist alles auf Masse. Ja,
24 Karat Gold Hardware bei Chanel has left the chat, sage ich mal.
Ja gut, das habe ich nicht zu Hause, falls
das jetzt jemand kauft. Nein, aber es war damals, war es wirklich, wie sagt man, pleated? Ich habe es jetzt erstmal wieder gelesen auf Englisch. Also quasi, es war überzogen.
Ja.
Mit 24 Karatigem Echtgold.
Ja.
Und jetzt ist es das einfach nimmer und ich denke mir dann, ist es dann wert, dass man irgendwie sagt, man haut sein ganzes Erspartes irgendwie so blöde Chanel auf den Kopf. Keine Ahnung, nein, mir wäre es auch nicht wert.
Du, wenn man zum Beispiel, ich finde deine Fendi-Handtasche zum Beispiel, ich liebe sie nach wie vor, weil sie ist einfach eine Storyline für uns einfach auch schon geworden. Aber das Ding ist, da geht's, wenn es einem das wert ist und man das möchte, habe ich absolutes Verständnis dafür. Aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich auf den Graben in Wien gehe, sehe ich einen Designershop neben dem anderen stehen und da rennen dann lauter Leute rein, die sich das 150. Gucci-Leiberl kaufen oder das 150. ich weiß nicht, Dior irgendwas, Taschal, Maschal, whatever. Das Ding ist, es ist voll in Ordnung. Jeder soll machen mit seinem Geld, was es ist. Aber wenn du dafür wirklich viel Geld ausgeben musst, was du es nicht hast, überleg dir halt, ob du nicht lieber das Geld in etwas investierst, was dir für immer bleibt und was vielleicht auch eine Wertigkeit hat. Weil, wie gesagt, ich habe in der Modeindustrie gearbeitet und die haben mir damals schon gesagt, das eigentlich, du weißt gar nicht, ob ich das aussprechen darf.
Ja, es lebt auch von der Illusion.
Ja, aber die haben mir damals schon gesagt, zum Beispiel, wir haben über Uhren geredet und die haben mir alle gesagt, so, also wenn du dir eine Rolex kaufst, da hast du im Prinzip eigentlich einen Werteverlust. Also diese ganzen in einem niedrigen Preissegment. Es gibt natürlich das höhere Preissegment, die zum Beispiel 2 Jahre an einer Uhr rumbasteln. Na, das steigt im Wert. Aber das sind ja nicht
heute
die Sachen.
Heute wartest du 2 Jahre auf eine.
Ja. Aber das sind nicht diese Sachen, die du im Shop kaufen kannst. Das ist dann halt das, was du auf Bestellung, und da gibt es Unterschiede. Aber ist es das halt auch wert? Ich denke mal halt so, zum Beispiel, ich habe damals eine Handtasche in der Hand gehabt, 30.000 Euro hat die kostet. Und ich habe die angegriffen damals und habe gesagt so, ich verdiene nicht einmal, wenn ich, glaube ich, 5 Jahre hier arbeite, so viel.
Ich glaube, was so das Grundthema bei den Dingen ist, ist es wirklich was man besitzen muss? Oder kann man sagen, es ist schön und ich lasse es gehen? Und das kann man, finde ich, bei ganz vielen Dingen irgendwie anwenden. Ob das jetzt das 100. Zara-Leiberl ist, im Schrank habe, wo ich sage, okay, Crop-Tops sind auch diese Saison wieder mega angesagt. Mhm. Es werden auch noch ganz viele andere Crop-Tops in dein Leben kommen oder Sweatpants in Bonbonfarben. Muss es schon wieder ein neues Set sein? Und ich glaube, also ich meine, mein Kasten ist erstaunlicherweise nicht riesig. Also ich habe nimmer viel Sachen, ich habe echt hart ausgemistet in den letzten Jahren und ich habe echt das Gefühl, so viel Kleidung wie in den 20ern angehäuft, das ist wirklich phänomenal gewesen. Und ich hab damals beschlossen, du weißt das Lockdown, erster Lockdown, und ich habe beschlossen, das will ich nie wieder. Ich will nie wieder so viel Scheiß besitzen. Ich weiß exakt, wie viele T-Shirts ich habe. Und ich will das nicht mehr.
Ja, ich meine, ich verstehe dich.
Aber ich liebe meine Fendi.
Ja, die Fendi lieben wir alle. Ja, aber wir kommen zu einem anderen Thema. Ah, Punkt 8 nämlich, weil sonst wird das wirklich hier noch der Finanz- und Designer-Bashing-Kontext. Und zwar Punkt 8, Freundschaften kommen und gehen. Die wirklich wichtigen Menschen kommen wieder oder bleiben in deinem Leben.
Ja, auch das. Muss ich es immer besitzen oder kann ich es auch loslassen, wenn es irgendwie nicht mehr gut ist, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Ja, also ich finde gerade bei Freundschaften, das ist echt ein Thema, uns die Lauschis oft schreiben auch.
Weißt du, was so schade ist und was ich, glaube ich, schon Leuten in den 20ern mitgeben möchte, ist, habt viele Freunde, konzentriert euch nicht auf nur ein paar wenige, weil habt einfach viele Kontakte und schaut dann, wie sich diese Kontakte entwickeln, weil zum Beispiel, ja, ich habe meine beste Freundin schon seit ich 11 bin, aber auch wir waren in den 20ern mal zerstritten und es war im Prinzip auch für mich ein Wake-up-Call, nicht nur so fokussiert auf eine Mädelsgruppe zu sein, sondern wirklich mehrere Freundschaften
auszuprobieren,
auch zu leben und Zeit zu investieren, weil die Zeit, die du in deinen 20ern hast, hast du in deinem Leben nie wieder. Weil ich habe in meinen 20ern, obwohl ich interessanterweise teilweise 3 Jobs nebenher hatte, hatte ich genug Zeit zum Feiern gehen, genug Zeit, Freunde zu treffen, und jetzt bin ich nach einem To-Do erledigt vom Leben.
Ja, I feel you.
Und das Ding ist, ich glaube, dass halt dieser Wake-up-Call damals, wie ich mich eben mit meiner besten Freundin zerstritten habe, war für mich so essentiell, dass ich danach wirklich unterschiedliche Freundinnen und Freunde eben gefunden habe. Und auch da bin ich nicht mehr so fixiert darauf, die müssen in meinem Leben sein, sondern da darf sich mal wer wegentwickeln, weil sich Lebensumstände verändern. In meisten Fällen sind es Kinder.
Ja, die verändern schon vieles, ja.
Ja, und ganz andere kommen dafür wieder dazu und werden intensiver.
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Und auch zu dem Thema Kinder, also die Verena ist ja seit 16 Jahren meine beste Freundin. Okay. Und wir haben auch Phasen gehabt, wo wir beide, sie damals beim Weiß in Österreich, was ja halt auch eine irrsinnige enge Clique war, und auch die sehr vereinnehmend war, die Verli schon sehr absorbiert haben auch damals. Und bei mir war es eben die Agentur-Clique, die mich auch in eine komplett andere Richtung gezogen hat. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wir haben das damals als Freundinnen extrem gut geübt, dieses Loslassen. Also das war teilweise so, habe ich mir oft gedacht, was ist mit denen eigentlich viel besser wie mit mir mittlerweile, und lass es halt und sie lässt mich und alles ist cool. Und wir haben dann aber wieder so beinhart irgendwann einfach gemerkt, wie sehr wir einander vermissen. Also es war nie so die Funkstille überhaupt nicht, aber es war halt jeder so absorbiert in seinem eigenen Leben. Und jetzt mit Baby, ich habe mir das schwieriger vorgestellt, weil jeder gesagt hat, boah, deine Freundschaften werden sich so verändern. Und es ist nicht so passiert. Also es ist schon natürlich, also ich kann nicht mehr jeden Tag aufs Handy schauen die ganze Zeit, und ich kann nicht mehr irgendwie viel feiern gehen aktuell. Vielleicht wird es auch wieder mal anders, dass ich mal öfter am Abend immer raus kann und dass man irgendwas machen kann. Aber es ist irgendwie nicht mehr so die Feuerprobe für diese Freundschaft, weil wir eben dieses Loslassen miteinander sehr geübt haben. Wir wissen, wir sind irgendwo, ist unser Platz, und da sehen wir uns auch. Wir waren erst jetzt vor kurzem Mädelstrip in Kopenhagen für 4 Tage, und da waren wir irgendwie gefühlt wieder 16 und haben uns Instagram-Profile von unseren Ex-Dating-Spusis angeschaut. Und es war ein Riesenspaß. Ich glaube, es ist so, die richtigen Leute, man findet sie dann eh immer wieder zusammen. Also wenn es passt, dann passt es. Und ich glaube, gerade bei einer Freundschaft, das ist sicher auch, man muss was investieren, man kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Das ist in jeder Beziehung so. Aber die Frage ist, jetzt ist eine Beziehung in einem romantischen Kontext schon oft sehr viel Arbeit, gerade wenn Kinder dazukommen. Es ist einfach, eine Beziehung ist was anderes wie eine Freundschaft. Du hast wenn du mit jemandem zusammen bist, hast du mit dem, du teilst Tisch und Bett in der Regel, also je nachdem, wie halt das Lebensmodell ausschaut und wie man sich das gestaltet miteinander. Aber man ist finanziell wahrscheinlich enger verstrickt, man ist vom Zeitlichen her sehr viel enger verstrickt. Gerade wenn du eine Jungfamilie bist, es geht nicht mehr, dass jeder so viel Freiraum für sich beansprucht, und in einer Freundschaft kannst du das eigentlich gestalten, wie du möchtest. Und ich finde, gerade mit dem Wissen sollte eine Freundschaft nicht extremst viel Arbeit sein. Also wenn man das Gefühl hat, boah, diese Person macht mich fertig und das seit Jahren.
Und laugt auf.
Und laugt mich aus und ich will sie nicht loslassen, weil wir kennen uns ja schon 10 Jahre. Dann würde ich das trotzdem nochmal überdenken. Also ich finde, das ist dann oft ein bisschen eine Frage von, wer profitiert denn da am meisten? Und ich finde, von einer Freundschaft sollten wirklich beide zu annähernd gleichen Teilen, nicht immer zur gleichen Zeit, aber im Groben und Ganzen beide profitieren.
Das bringt uns auch gleich zum 9. Punkt. No Drama Baby. Kommunikation ist der Schlüssel für erfolgreiche Beziehungen, sei es Freundschaft, Liebe oder Arbeit.
Ach, Drama gibt zu viel in den 20s.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, mir ist es einmal wieder aufgefallen, dass in den 20ern waren Freundschaften eben oft auch geprägt von diesem Drama und auf den wie, wo, wann, was, und da ist ein Drama und der Typ schreibt nicht und was machen wir jetzt und was ist da und in den Club gehen wir und da müssen wir dorthin und mit dem dürfst du
nicht reden. Der hat mit dem geschmust, ja, und du darfst nicht mit dem reden, weil warum redest du mit dem?
Ja, und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich echt aussortiert in meinen 20ern. Und das sind eben auch das Schöne dran, diese Freundschaften sind komplett weg.
Ja.
Ich habe letztens wieder meinen Freundeskreis angeschaut und mir gedacht so, ja klar, gibt es mal Phasen, wo es einer schlechter geht oder wenig, also so, wo man merkt, okay, die saugt ein bisschen mehr Energie, als dass sie an irgendwas gibt. Aber es ist nicht dieses komplett, ich bin fertig vom Leben, also aussaugen, sondern es ist halt eine Phase und da steht man auch als gemeinsames Freundin durch, weil man weiß, dass man das gleich auch von ihr dann bekommt.
Ja.
aber ich habe oft das Gefühl, dieses Drama.
Du hast schon viel Drama-Friends gehabt irgendwie, wie ich die kennengelernt habe.
Ja, ich mag die ja auch. Also ich mag das Drama.
Ja, aber das ist ja das Ding, man darf irgendwann auch die Entscheidung treffen, ja. Das eine sind Bekannte
ja. Und
das andere, die einen lasse ich in meinen Vorgarten
ja.
Die, oder vielleicht ins Wohnzimmer.
Ja.
Und aber nur die Besten, im Partykeller.
In den Partykeller.
Und die anderen, die nur die richtig Guten, die kämen in den ersten Stock und die kämen in mein Schlafzimmer und mit denen mache ich Fernsehabend und Pizza.
Ja, das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Und das Drama, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich es oft merke bei Leuten, die extremst unsicher sind, die flippen dann so. Und dann wird es zum Drama. Ja. Anstatt da mal durchzuatmen und zu sagen, okay, egal was es ist, Freundschaft, Liebe oder berufliche Sachen, sind immer die gleichen Menschen.
Ja.
Wenn du nämlich in dir gefestigt bist und einfach mal denkst, okay, mich stört das gerade voll, geh nicht in der Emotion gleich zu dem anderen, sondern atme mal durch, überleg dir, okay, was sind deine wichtigen Punkte, die du gesagt haben möchtest und dann sag diese wichtigen Punkte. Klar, es gibt vielleicht Backfire, aber nimm das nicht persönlich, sondern versuch auf einer sachlichen Ebene zu bleiben. Und einfach dann bei den Punkten zu bleiben, weil zum Beispiel, was mir ganz oft auffällt, ist, dass Leute, wenn sie anfangen mit dir zu streiten und einfach keine Argumente haben, ziehen sie dann Sachen mit rein, die gar nichts damit zu tun haben.
So Strudel. Und genau. Ich find, das macht da total wenig Sinn. Ich finde, gerade wenn man in Freundschaften ist, kann man Dinge schon, also ich bin kein Freund des großen Klärens.
Ich schon.
Ich nicht insofern, weil gerade wenn man irgendwie mal gestritten hat, ist oft einfach immer nur ein bisschen so die Stimmung noch nicht so geil und ich denke mir immer, ist es das wert, dass man jetzt sie trifft und wieder die Stimmung nicht so geil macht?
Nein,
also es kommt darauf an, muss ich was klären und dann kann ich, finde ich, sagen, hey, ich möchte das kurz sagen, ich habe das einfach so empfunden und Punkt. Also ich bin zum Beispiel kein Fan, wenn wir mit mir, ich habe das in Freundschaften auch oft gehabt und einige sind dadurch nicht mehr so intensiv auch geworden, muss ich sagen. Weil wenn dann wer da sitzt und mir sagt, ciao, ich habe das so empfunden, das hat mich mega verletzt und schaut mich dann so erwartungsvoll an und ich sage, ja, sorry, war mir nicht bewusst, aber ich sehe es einfach anders.
Achso, nein, ich meine eher so im Sinne von, bevor es überhaupt zu einem Streit kommt.
Ja.
Dass man eben nicht streitet, eben nicht Drama macht umsonst.
Nein, das finde ich, das ist vergeudete Energie komplett.
Eben nicht reingeht in die Situation und sagt so, das ist das, und dann kommt einfach irgendwas bei mir raus.
Ja.
Aber sondern eben sich, wenn eine Situation dich stört in einer Freundschaftssituation, zum Beispiel, jetzt sage ich irgendwas. Person A sieht, wie Person B mit dem einen Typen, also
Klassiker.
Ja, ich brauche Namen. Anna sieht Julia, oh Gott, ich brauche irgendwelche Namen, Anna und Julia. Anna sieht Julia rumschmusen mit Tobias und erzählt es dann der Sarah. Und die Sarah fuckt Julia an, sofort, weil kannst du das noch machen? Sondern einfach da in der Ruhe bleiben und mal durchatmen und sagen, okay, was ist das, was mich verletzt? Hey, ich wollte eigentlich was von Tobias, aber hat er Tobias geheißen? Ja. und zu sagen, hey, Julia.
Das ist GZSZ hier.
Ja, ich habe es gehört, dass das und das passiert ist. Es hat mich wirklich irgendwie ein bisschen verunsichert, verletzt, weil ich dir eigentlich gesagt habe, dass ich ihn cool finde und dann hast du mit ihm rumgeschmust. Finde ich einfach
schau,
nicht so cool.
Schau, wenn ich das schon her denke, ich glaube, ich bin postkommunikativ.
Nein, aber zum Beispiel.
Ich bin over. Ich bin echt in einer postkommunikativen Phase angekommen.
Ja,
aber sogar da habe ich das schon so nervig gefunden.
Ja, aber Sina,
manchmal muss man lernen, deal with it.
Weil Sina, das Ding ist, man muss mit so etwas nicht dealen. Nein, da bin ich komplett nicht deiner
Wirklich?
Meinung.
Wirklich? Aber
nein.
Sogar wenn irgendeine von deinen Freundinnen mit irgendeinem Typ schmust, auf den du von vor 100 Jahren. Es ist lustig.
Nein, ich meine nicht, die wir kriegen. Nein, ich meine wirklich aktuell, wenn die eine weiß, dass die andere was von dem einen will und mit dem.
Vom Tobias.
Julia schmust mit Tobias, aber Sarah möchte in Wahrheit was von Tobias schon
aber
die ganze
Anna.
Zeit. Die Anna hat es nur gesehen und hat es ja weitererzählt. Und das meine ich, wenn genau so ein...
Dann ist die Anna die Bitch.
Ja, in Wahrheit ja. Aber das meine ich, so ein Drama gab es in meinen 20ern en masse. Und natürlich ist die Person, die Sarah war, immer vollkommen auf 180 gegangen, anstatt einfach mal erstens zu hinterfragen, ob das stimmt, was liebe Anna sagt. Und das Zweite einfach hin zu sagen, hey Julia, ich habe das gehört, stimmt das nicht? Falls das stimmt, es hat mich verletzt, weil du weißt, dass ich auf ihn stehe. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe solche Diskussionen auch öfter mal miterlebt und ich glaube, ich habe jetzt eigentlich nie, also ich habe nie, wenn wir ausgespannt oder so zum Beispiel, das war echt so, wo man dachte, na, kein Bock auf dieses Drama, keine Lust, ich nähere mich diesem Mensch definitiv nicht. Aber es hat schon Phasen gegeben, wo ich mich gefragt habe, so zum Beispiel, der wollte nichts von dir, warum ist der jetzt off-limits für die ganze Welt?
Also das finde ich auch kindisch, aber das, ich meine, wenn es aktuell ist, wenn was ganz aktuell ist, wenn man wirklich weiß, okay, die eine Person, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel, wenn eine Freundin von mir sagt, sie datet den einen, würde ich nicht auf ein Date mit dem gehen, auch wenn ich den auch als Match habe.
Ich hatte mal eine geile Situation.
Ja, jetzt hau raus.
In einer Arbeit. Ich war wahnsinnig verliebt in du weißt wen.
Oh Gott, der, ja. Der verfolgt mich, glaube ich.
Schon wieder. So, und ihr erzählt es in dieser Runde von Mädels, von meinen Arbeitskollegen. Oh, das ist einfach, ich habe mir, also diese Geschichte, wenn ich die nachempfinde, ich glaube, bis vor einem Jahr hat es mich so gecringed, wenn ich an diesen Moment gedacht habe, weil ich mich so geschaumt habe. Und ich erzähle, ich bin wahnsinnig schwer verliebt in den. Ich habe vor 3 Monaten mit dem geschmust und ja. Und meine Kollegin schaut mir an und sagt, ja, ich habe jetzt was mit dem. Vor allen anderen.
Autsch. Ja.
Da habe ich mir gedacht, so, ich war danach noch, sie hat mir danach noch geschrieben und so. Und ich war so, puh, nicht wegen dem, dass das ist. Weil ich mir gedacht habe, du stößt mich jetzt in einer Runde von Arbeitskolleginnen.
Bloß.
Echt bloß. Und seitdem bin ich postkommunikativ, kann man
ja,
so sagen.
Aber es ist ja was anderes, was du meinst, als dieses Drama. Weil
zwischen
du lässt
Tobias
es,
und Anna und Julia.
Ja, weil du lässt es ja gar nicht zu diesem Drama kommen.
Es war schon Drama.
Naja, aber jetzt.
Die hat das als Drama empfunden. Es haben mich dann danach immer alle anderen nur angeschrieben, wie schlimm sie das gefunden haben von ihr.
Ja.
Und so in die Richtung. Und ich war echt so, aus dem Grund habe ich solche Geschichten nicht. Und mag ich, also das war mir übrigens auch eine große Lehre über, ich rede nicht mehr über Privates in der Arbeit.
Das ist vielleicht auch ein Punkt.
Ich meine, ich tue es auch jetzt wieder, natürlich auch mit Arbeitskolleginnen, man redet mal über, wie geht es am Baby, wie geht es am Andi und so. Aber es war für mich echt ein Learning, dass ich das nicht mehr tue. Auf der anderen Seite finde ich jetzt eine lustige Geschichte. Es hat ja die Person einfach so geoutet vor allen anderen. Und das ist, finde ich, echt was, wenn man denkt, wenn du in so einer, also wir waren da auch irgendwie so quasi Friends.
Ja,
so,
ja.
Ah, wir sind Arbeitskollegen, wir sind das geilste Team. Wir waren damals beim irrsinnig aufstrebenden Online-Medium und alles war geil und alles war Gin Tonic und alles war lustig und haha. Und dieses, wenn du das Gefühl hast, du bist in so einer Gruppe drinnen, und es hat da ja auch jede Woche irgendein Drama gegeben, die sie dann von dem auch wieder abgeschossen waren und dann war das wieder ein Riesendrama und dann war der nächste Typ bei irgendwem anderen und es war ein Riesendrama. Und ich finde, man kann sich irgendwann einmal entscheiden, einen Schritt zurück zu machen.
Ja, das meine ich.
Und zu sagen, eure Bühne macht es einfach mal. Und ich sage das auch ganz ehrlich, ich glaube, also wenn man auf Partner oder Partnerinnensuche ist und man ist in so einer Clique drinnen, die Menschen spüren das. Ich würde mich selber kilometerweit fernhalten von so einer Gruppe, wo ich das Gefühl habe, alles, was ich mit dem Typ schreibe, wird von 5 anderen Typen, ich habe solche Situationen auch gehabt, wird von 5 anderen Typen erstens analysiert. Und die sind irgendwie eher nur mit sich selber beschäftigt als Gruppe, wie das, dass sie den Freund da rauslassen, auf Partnerinnensuche. Also das finde ich finde, das hat fast so ein bisschen was Infantiles, Kindergartengruppe. So, wir sind die kleine Bande irgendwie. Und ich glaube da, also wenn man da das, deswegen finde ich auch eben so ganz enge Freundschaften oft auch ein bisschen hinderlich. Also das ist auch ein Thema, über das der Marc gesagt, wir werden vielleicht einmal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen, Freundinnen als Beziehungsersatz. Es hat natürlich voll was Schönes auch und voll was Wichtiges, aber in den Twenties habe ich oft das Gefühl, die Leute halten sich ein bisschen eher so, also zum Beispiel bei uns war es ein Riesendrama, wie eine aus unserer Freundinnen-Clique ein Auslandssemester machen wollte, weil wir waren so, Hilfe, was machen wir jetzt ohne die? Also das ist, man ist dann so verloren ohne diese Person. Man kann die gar nicht auslassen. Oder wenn dann irgendwer einen Freund gehabt hat, dann war das so jetzt haben wir es verloren, jetzt ist es vorbei. So und dann, weißt, und das ist, finde ich, ist dieser Freundschaft, definiert man das als Freundschaft oder sagt man, egal in welche Richtungen sie unsere Leben entwickeln, heute hat die eine einen Freund, morgen hat die andere ein Kind, die eine macht ein Auslandssemester, aber wir finden alle wieder unseren Punkt, wo wir wieder miteinander cool sind. Und auch von unseren individuellen Leben berichten können, dann finde ich, ist das eine gute Freundschaft.
Das auf jeden Fall, aber ich weiß einfach aus meinen 20ern heraus, dass ich zum Beispiel mit meinen Emotionen, die nicht reguliert habe und dadurch einfach Drama entstanden ist, anstatt dass ich einfach gesagt habe, hey, das hat mich einfach verletzt, ich finde das nicht so cool.
Ja, Drama folgt einem auf den Fuß in den 20ern, finde ich.
Ja, und das ist für mich zum Beispiel auch etwas, wenn ich jetzt merke, etwas stört mich in einer Freundschaft, ist der Raum gegeben, das anzusprechen.
Ja, na normal heute halt und nicht so.
nicht so zickig.
Ja. Also ich denke mal, Freundschaft ist ein Riesenpunkt in den 20s, aber ich würde auch sagen, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, das tut mir irgendwie nicht mehr gut oder auch, und das ist echt ein unliebsamer Punkt, glaube ich, das würde ich gerne noch ergänzen, was mir einige Male passiert, wenn ich das Gefühl habe, mich langweilt diese Freundschaft zu extrem, darf man sich auch entschließen, einfach die Person auch loszulassen. Hm. Ich habe das durchaus manchmal gehabt, dass die, wenn man die 100-mal dieselbe Geschichte erzählt hat, dass ich mir gedacht habe, sorry, aber du bist lieb und wir verstehen uns gut, aber eine Freundschaft ist das keine. Das ist echt hart, aber ja.
So, zum nächsten Punkt. FOMO.
Oh, ja, da haben wir eigene Folge gemacht zu diesem Thema.
Es ist in Ordnung, nicht jede Einladung anzunehmen. Gleichzeitig rate ich jeden, so viel Party zu machen wie nur möglich, denn so körperlich belastbar ist man nie wieder in seinem Leben.
Dazu kann ich nichts weiteres anmerken.
Aber hört euch unsere FOMO-Folge an, auf jeden Fall. Der nächste Punkt ist, sag ja, besonders dann, wenn du Hemmungen hast. Trau dich, Neues auszuprobieren. Tja.
Ja, lernt man die eigenen Grenzen kennen.
Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich ich glaube, man hat, wie du es eben vorhin auch gesagt hast, eben dieses sag ja zu Auslandspraktika, sag ja zu beruflichen Sachen. Ich glaube, das ist so wichtig, vor allem, wenn man die Hemmung hat, hey, was bringt mir das jetzt wirklich? Oder die Angst vor was könnten die anderen denken, ist ganz wichtig eigentlich, um sich selber noch mehr zu finden.
Ja, ich glaube also diese Ja-Sager-Phase darf man sich schon mal auch gönnen. Mhm. Wenn das eigene Gefühl es zulässt, sage ich mal, wenn das Bauchgefühl sagt, auf gar keinen Fall.
Dann solltest du nächsten Punkt sag auch nein, wenn du etwas nicht willst, aber finde auch keine Ausreden.
Ja.
Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, auch immer in Freundschaften, aber auch in Beziehungen. Man darf Ja und Nein sagen, sowohl als auch. Aber wenn man Nein sagt, sag Nein und sag nicht, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht das, ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist irre nervig. Und ich glaube, ich habe das 10 Jahre praktiziert. Weißt bis du? Man selber so am Sack gegangen ist. Weil ich habe dann echt oft Sachen nicht abgesagt, weil ich mich nicht traut habe, Nein zu sagen.
Ja. Du, das hat mir letztens eine Freundin zu mir gesagt, das fand ich voll lustig, weil ich habe gesagt ich habe zu ihrer Geburtstagsfeier abgesagt, und zwar schon 2 Tage davor, habe ich zu ihr geschrieben, hey, es tut mir voll leid, aber ich weiß nicht, wie meine sozialen Kapazitäten am Samstag sein werden, weil ich habe am Freitag 3 Interviews zu machen, ich muss am Samstag auch noch arbeiten. Und ich weiß einfach nicht, wie mein Energielevel sein wird. Ich sag's dir jetzt, ich kann nur sehr spontan entscheiden, ob es mir gut geht oder nicht. Und sie hat mir zurückgeschrieben, boah, danke Leonie für den Input, gib mir einfach Bescheid. Und dann habe ich ihr am Samstag eben geschrieben, hey, ich merke einfach jetzt schon, es war Vormittag, dass ich dead war. Also ich war tot einfach. Und dann habe ich geschrieben, es tut mir leid, ich muss leider absagen. Und dann hat sie mir später geschrieben, wie stolz sie darauf ist, wie gut ich das für mich erkennen kann und einfach Nein zu sagen, wenn etwas nicht für mich passt. Und man kann sich ja dann was ausmachen.
Ja, weil ich finde, es führt da immer nur so zu Missverständnissen und zu vielleicht auch ein bisschen abgelehnt sich fühlen, weil wenn man irgendwie immer so vertröstet wird und dann sagt die Person im Endeffekt gar nicht ab und kommt einfach nicht.
Ja.
Also das finde ich auch, das ist wirklich was, wo man Beziehungen nachhaltig schädigen kann. Wenn man wirklich kein klares Ja oder Nein findet und dann einfach so tut, so sich aus der Affäre zieht. Ich habe da jetzt auch in den letzten Jahren einige Freundinnen dadurch verloren, sage ich mal. Aber das, also gehen lassen, weil die das extrem gemacht haben. Also so, wo du die wirklich nie, du hast da wirklich was ausgemacht, die sind wirklich so halbstündlich davor abgesagt worden oder so.
Das ist krass.
Und das ist dann irgendwann, denke ich mal, hey, ich habe mir unser Treffen nicht einmal nur aufgeschrieben, weil ich gewusst habe, du sagst es eh ab.
Du, ich hatte das auch mit einer Freundin. Ich habe mit dieser Frau mir jahrelang versucht, was auszumachen. Und sie hat immer wieder dann kurzfristig abgesagt und dann ist die Freundschaft auch ad acta gelegt worden, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich habe mir dann teilweise schon was anderes nebenbei ausgemacht, also am gleichen Termin. Und einmal hat sie gesagt, ja, ich komme jetzt, also wir können noch was machen. Und ich so, du, ich habe mir jetzt eigentlich das schon ausgemacht, weil du eigentlich immer absagst. Und dann war sie richtig sauer auf mich. Und ich habe gesagt, du kannst gerne mitkommen und war richtig angefressen deswegen. Und ich dachte, wir machen was nur zu zweit und jetzt sind wir da und da. Und ich war so, du, deine Absagquote ist so hoch, dass ich darauf nicht mich Beruf, also das, weil sonst sitze ich ja jedes Mal allein da.
Ja, voll. Also ich glaube, man darf schon auch irgendwie in den 20s so ein bisschen an der eigenen, wie sagt man, es ist schon Resilienz, aber es ist auch ein bisschen, ja, aber auch vielleicht an dem dem Mut zum eigenen Gefühl arbeiten. Sozusagen, ich fühle mich jetzt so und jetzt ist es einfach so.
Ja, aber das auch fair kommunizieren.
Vorher einfach sagen, hey, ich sehe unsere Beziehung jetzt so und so. Es ist jetzt einfach so. Punkt aus. Sie nicht entschuldigen, sie nicht rechtfertigen.
Boah, bitte kein Erklärbär.
Nein.
Wirklich, wenn ich noch einen Erklärbär erlebe bei so Nachrichten, also vor allem was Nachrichten betrifft, da kriege ich eine Krise. Kein Erklärbär.
Du bist auch schon brustkommunikativ, schau.
Nein, ich finde, man kann seine Gefühle ausdrücken in einem Gespräch und sagen, hey, das fand ich nicht so cool, weil das macht ja Freundschaft aus. Ich hatte das mit einer sehr guten Freundin letztes Jahr, wo wir einen Disput hatten und ich habe gesagt, so ganz ehrlich, ich habe dich in meinem Leben noch nie so gesehen. Und ich möchte dich eigentlich nie wieder in meinem Leben so sehen, weil das ist für mich schmerzhaft gewesen, mit anzusehen. Du bist eine starke, tolle Frau und dieser Mensch an deiner Seite macht dich schwach, klein und zu einer Maus. Also zu einer, keiner coolen Maus, sondern zu einer Verduckmaus.
Ja.
Und das habe ich ihr gesagt und dann hat sie mir ihren Punkt gesagt und wir haben uns wieder vertragen und es passt und die Freundschaft ist erhalten. Man darf schon seine Gefühle ausdrücken, nur hätte ich das halt, also in den 20ern wäre das ein Drama gewesen und diese Freundschaft wäre daran zerbrochen, anstatt das klar zu sprechen. Aber ja, ich mache nicht mehr den Erklärbär, weil man kann alles kürzen auf 3 Sätze. Meistens sind es 3 Sätze, die reichen vollkommen aus.
Außer wenn man einen Podcast füllen möchte.
Ja, aber den füllen wir noch und zwar mit dem 13. und letzten Punkt. Rate mal, welcher das ist.
Ich bin gespannt.
Du hast eine Ratechance. Eine Ratechance?
6? Na.
Das haben wir schon.
Blowjobs? Na, keine Ahnung.
Bestell den Nachtisch, trink das Getränk, mach die Reise, egal ob jemand mitmacht oder
nicht.
Ja,
voll. Guter Tipp, einfach auch mal Dinge alleine zu tun, ja.
Ja, denn einfach auch Sachen sich zu gönnen und nicht darüber nachzudenken.
Das ist so lustig. Würdest du sagen, in den 20s sich alleine in ein Lokal zu setzen, wo irgendwie komisch.
Das ist unvorstellbar.
Heute ist so, hey, ist jetzt einfach was, ja.
Es ist angenehm.
Man wird cooler, wir können es euch sagen.
Ich gehe auch allein ins Kino.
Finde ich auch schön.
Ist so angenehm.
Voll.
Vor allem kriegt man immer 2 Plätze, weil die Leute immer glauben, da kommt noch jemand.
Oder man ist crazy und hält einen Abstand. Ich finde es, also ganz ehrlich, Lauschis, wenn ihr gerade in diesen crazy 20-something seid, ihr könnt euch nur auf was freuen, weil älter werden hat durchaus was für sich. Man wird entspannter.
Ja, boah, ich lieb's. Damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.